Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Girlie, das klingt so niedlich, wobei der Kosename in Berlin für einen Ort steht, der ja alles andere als niedlich ist. Seit mehr als 20 Jahren ist ja der Görlitzer Park in Kreuzberg der Drogen-Hotspot der Hauptstadt. Anfangs wurde da nur Cannabis gehandelt, jetzt gibt's Kokain, Heroin, tja, eigentlich alles, was man haben möchte. Eine sehr ungute Mischung aus drogensüchtigen Dealern und Obdachlosen bevölkert natürlich auch die angrenzenden Straßen und die Anwohnerinnen und Anwohner sind natürlich unglaublich genervt darüber. Claudia van Laak über die Lage am Görli.
Görlitzer Park, Görlitzer Park. Im Müll sucht ein alter Mann gerade nach Pfand. Ein Irrer führt Selbstgespräche im Wahn. Er schreit jemand an, den nur er sehen kann. Görlitzer Park, im Herzen der Stadt. Die Falkensteinstraße ist Westafrika. Die Dealer haben was bei
Die Falkensteinstraße unweit des Görlitzer Parks. Drei Mieter haben eingeladen, wollen den Zustand ihres Hauses zeigen. Mario aus Mexiko, Anna aus Deutschland, Hussein aus dem Libanon. Die Nachnamen spielen keine Rolle, sagen sie. Hussein zeigt auf die Eingangstür.
Gucken Sie, machen Sie mit Hand. Geht auf. Geht auf.
Damit beginnt das Problem. Jemand hat die Eingangstür des Mietshauses aufgebrochen. Seitdem kommt jeder ins Haus. Ein stechender Uringeruch liegt in der Luft. Drogenabhängige übernachten hier, rauchen Crack, setzen sich einen Schuss. Anna will den Keller zeigen. Auch hier ist die Tür aufgebrochen.
Ich gehe mal kurz rein.
Ja, dann bin da.
Boah. Also ich muss eigentlich immer zu. Alleine gehe ich hier einfach nicht mehr rein.
Aber es stinkt einfach.
Ja, aber das ist nicht das Schlimme. Also das Schlimme ist wirklich, also normalerweise ist es hier voller Müll, voller Kippen, voller Spritzen, Kondome, Scheiße.
Im Moment ist es halbwegs sauber und aufgeräumt. Bestimmt nicht lange, schätzt Anna. Ähnlich im Hof. Aus den Mülltonnen quillt der Abfall, eine Ratte huscht vorbei. Oft wühlen Obdachlose im Müll, erzählen die drei Mieter.
Also die gehen wirklich in die Mülltonnen rein und suchen nach Pfandflaschen oder suchen nach Sachen zum Essen oder Sachen zum Anziehen. Und die werfen eben alle Sachen raus. Und deswegen sieht es bei uns wirklich, also da gebe ich ihm recht, das sieht manchmal so krass aus. Und dann wundert es mich natürlich nicht, wenn wir ein Rattenproblem haben und wir haben hier ein massives.
Während Anna noch halbwegs ruhig erzählt, regt sich Hussein immer mehr auf, unterstreicht seine Worte mit großen Gesten.
Gestern um 4 Uhr habe ich die Polizei angerufen. 15 Leute sitzen da, machen ihre Drogen, Joints, Whiskys, alles, schreien und schmeißen Flaschen einfach auf die Straße. Und wir wohnen da.
Manchmal hält er nachts Wache im Hausflur, versucht, die Obdachlosen und Drogensüchtigen wieder hinauszudrängen. Mehrfach sei er geschlagen worden. Vor ein paar Tagen habe es im Keller gebrannt.
Jetzt, es geht um Leben und Tod. Jetzt, wir leben Angst auf unsere Familie und unsere Kinder.
Hussein aus dem Libanon hat sich sogar schon mit den schwarzafrikanischen Drogenhändlern angelegt, hat versucht, sie vom Bürgersteig vor dem Mietshaus zu vertreiben. Sie hätten ihn beschimpft, er sei doch selber Ausländer, warum er denn nicht gemeinsame Sache mit ihnen mache.
Die Deutschen sagen nichts. Sie haben Angst.
Wovor?
Von dem. Von den Drogendealer, von den Afrikanern, von diesen Raubleuten, von diesen Arabern, Tunesien. Diese, alle haben Messer, alle haben Flaschen, alle haben. Und sie wollen mit dem nichts zu tun haben.
Spricht man mit den Geschäftsinhabern im Kiez rund um den Görlitzer Park, berichten einige von Einschüchterungen und Drohungen seitens der Drogenhändler oder auch ihrer Hintermänner. Wenn sie die Polizei holten, sich beschwerten oder mit Journalisten redeten, gäbe es Ärger, so die Ansagen. Die Polizei zählt etwa 150 bis 200 Drogendealer im und am Görli. Die Reviere sind aufgeteilt. Sie stehen oder schlendern ziellos herum, sitzen auf den Bänken oder kurven auf Fahrrädern durch den Park. Ab und zu verschwindet jemand hinter einem Busch. Die jungen Männer haben mit Absicht nur geringste Mengen an Drogen bei sich. Kommt ein Interessent, holen sie Marihuana, Kokain, Heroin aus den Verstecken im Park oder schicken einen Boten danach. Es ist ein arbeitsteiliges Geschäft. Seit mehr als 20 Jahren wird im Park und am gleichnamigen U-Bahnhof gedealt. Es sind meist Asylbewerber ohne Aufenthaltserlaubnis aus Schwarzafrika, die zunächst nur Marihuana an die Berliner Kundschaft verkauften. Doch mit immer mehr Touristen stieg auch die Nachfrage nach anderen Drogen, weiß der unter anderem für den Görlitzer Park zuständige Polizeidirektor Carsten Stephan. Knapp die Hälfte der sichergestellten Drogen seien momentan Cannabisprodukte.
Aber auch Kokain, Heroin, Amphetamine, Ecstasy und verschreibungspflichtige Arzneimittel. Ja, und das, was wir nicht feststellen können, weil es erst hergestellt wird von den Drogensüchtigen selbst, ist natürlich Crack. Besteht aus Kokain und manchmal auch Backpulver.
Die Droge Crack zerstört Menschen schnell und nachhaltig. Sie sitzen in sich zusammengesunken in den Straßen rund um den Görlitzer Park. Die Kleidung dreckig und zerrissen, die Ausdünstungen schwer erträglich. Einige wirken apathisch, andere aggressiv.
Wir merken es, dass gerade die Delikte häufiger festgestellt werden, die wir zur Beschaffungskriminalität dazu rechnen. Sei es Einbrüche in Fahrzeuge, sei es Geschäftseinbrüche, Fahrraddiebstähle, Einbrüche in Keller und Böden, aber auch, dass die Suchtkranken selber zunehmend und relativ schnell verwahrlosen und eigentlich nur noch vor sich hin vegetieren und eigentlich dringend hilfebedürftig sind.
Im und um den Park herum lebt es sich unsicher. Die Polizei registriert monatlich 200 Einbrüche in Autos. Jährlich etwa 450 Körperverletzungen, 160 Raubtaten, 15 Sexualdelikte und 1500 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Polizeidirektor Carsten Stephan wundert sich immer wieder über naive Touristen, die den Park nachts mit Rolex am Handgelenk und einer dicken Brieftasche voller Geldscheine betreten, um Drogen zu kaufen. Wegen der vielen Raubtaten unterstützt die Polizei auch das Vorhaben des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner, einen Zaun rund um den Görli zu bauen und diesen nachts abzuschließen.
Das ist bei uns in Berlin natürlich etwas abzuschließen immer schwierig. Ja, wir haben da etwas andere Einstellung zu und eine andere Geschichte zur Umfriedung. Deswegen wird das immer sehr, sehr kritisch gesehen, aber letzten Endes minimiert es Tatgelegenheiten und es erleichtert natürlich auch die polizeiliche Arbeit.
CDU-Regierungschef Wegner hatte bereits als Oppositionschef ein härteres Vorgehen gegen Kriminelle angekündigt. Sinnbildlich dafür steht der Zaun um den Görlitzer Park. Deshalb hat der Senat die Hoheit über den Park an sich gezogen und den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg entmachtet.
Mir ist am Ende des Tages wichtig, dass der Görlitzer Park, aber auch andere Parkanlagen in unserer Stadt für alle Berlinerinnen und Berliner da sind. Nicht für Kriminalität und für Kriminelle, sondern für Familien, für ältere Menschen, für Kinder. Das ist der Grund, warum dieser Zaun auch kommen wird.
So geht das aber nicht. Ist unser Kreuzberg.
Wir brauchen eine angemessene, an Bedürfnissen orientierte Drogenpolitik. Und wir brauchen keinen einzigen verdammten, beschissenen Zaun.
Der Zaun wird nicht gebaut, nicht mit uns. Wir brauchen soziale Lösungen für soziale Probleme.
Die Initiative Görli zaunfrei macht Stimmung gegen die Umfriedung des Parks. Hier eine Kundgebung vor dem Rathaus Kreuzberg. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann von den Grünen teilt die Ziele der Initiative und klagt nach einem Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung nun gegen den vom Senat geplanten Zaun.
Denn es ist originäre Zuständigkeit der Bezirke für die Grünanlagen, für die Unterhaltung der Grünanlagen zuständig zu sein und in dem Fall dann auch zu regeln, dass da zum Beispiel nicht abgeschlossen werden soll nachts.
Das Argument des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, der Zaun löst keine Probleme. Würde der Park nachts geschlossen, verlagere sich der Drogenhandel in die Nebenstraßen. Die Anwohner wären noch stärker belastet als jetzt schon.
Dazu wurde uns bis heute kein schlüssiges Konzept vorgelegt, wie das vermieden werden soll. Und deshalb sagen wir, wir sind für alle Maßnahmen als Bezirk, die wirklich helfen, offen. Für Symbolpolitik sind wir es nicht.
Zurück in die Falkensteinstraße. Auch die Mieter dort halten nichts von einem nachts abgeschlossenen Görlitzer Park.
Das wird schlimmer, weil Wo schlafen die?
Was für eine Idee. Also es ist einfach nur, du willst das nur sperren und am Ende alles, was sie nicht in den Park landet, dann landet auf der Straße nebenan.
Während der Streit über den Zaun demnächst vor dem Verwaltungsgericht ausgetragen wird, bleibt die Lage im Kiez rund um den Park desaströs. Eine Besserung ist nicht in Sicht.
Wie schwierig es für Städte ist, einen illegalen Drogenumschlagplatz in den Griff zu bekommen, das hat ja gerade unser Beispiel aus Berlin gezeigt. Frankfurt am Main, geht es da nicht viel besser. Hotspot ist dort vor allem das Bahnhofsviertel. Da werden Drogen ganz offen konsumiert. Menschen rauchen ihr Crack und die Junkies, die setzen sich da ihre Spritzen. Viele Drogenkonsumenten, die kauern auch in den Hauseingängen und zweimal am Tag sogar muss da die Stadtreinigung anrücken und die Fäkalien vom Pflaster spritzen. Kein Wunder, dass sich die Anwohner beschweren und ganz offen über die Verwahrlosung schimpfen. Also, was kann eine Stadt dagegen tun? Das will ich jetzt besprechen mit Elke Feutel von den Grünen. Sie ist in Frankfurt am Main Dezernentin für Soziales und Gesundheit. Schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Was ist denn aus Ihrer Sicht das größte Problem, das die Stadt mit Drogen momentan hat?
Also wir beobachten in Frankfurt und auch deutschlandweit, dass sich der Konsum von Drogen, von illegalen Drogen sehr verändert hat. Wir merken, dass Crack tatsächlich im Vormarsch ist, also nicht mehr Heroin, sondern tatsächlich Crack vor allem konsumiert wird. In Frankfurt ist das schon zumindest in der offenen Drogenszene der allergrößte Teil der Menschen, die Crack konsumieren und eben nicht mehr Heroin. Und genau darauf, auf diese Veränderung, müssen wir in der Drogenhilfe auch Antworten finden. Und das hat damit zu tun, dass der Konsum von Crack erstmal ganz anders ist und auch die Wirkung ganz anders ist und wir deshalb unsere Maßnahmen tatsächlich auch darauf anpassen müssen.
Also die, die das konsumieren, sind ja krank. Sie haben es angesprochen, Sie müssen die Konzepte ändern. Haben Sie das getan? Welche gibt es denn?
Also es ist tatsächlich so, dass für Crack-Konsumenten, die haben einen wahnsinnig hohen Suchtdruck. Die müssen viel öfter konsumieren als zum Beispiel von heroinabhängige Menschen. Das heißt, wenn die warten müssen auf einen freien Platz im Konsumraum, dauert denen das zu lange. Weil die auch viel öfter konsumieren, alle zwei, manchmal auch alle eine Stunde tatsächlich. Und insofern können die das kaum aushalten, auf einen Platz zu warten. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen tatsächlich die Angebote verändern. Wir planen jetzt gerade aktuell für Crack-Konsumenten ein integratives Sucht- und Drogenhilfezentrum. Das ist auch unser Weg, den Frankfurter Weg in der Drogenhilfe auch weiterzuentwickeln. Und es geht in diesem integrativen Sucht- und Drogenhilfezentrum darum, Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen für Crack-Konsumierende. Weil, ich mache mal ein Beispiel, Crack-Konsumierende haben keinen Nacht-Tag-Rhythmus. Das heißt, die konsumieren alle 2-3 Stunden und schlafen dann immer dazwischen kurz. Das heißt, es nutzt nichts, Schlafplätze nur für die Nacht zu haben. Wir müssen Chill-Areas 24/7 bereitstellen, damit die Menschen immer zwischendrin bei uns in den Einrichtungen schlafen können und eben nicht auf der Straße. Und wir brauchen auch ein Angebot, das den erlaubt, möglichst schnell ihre Steine, Crack wird ja als Steine in der Pfeife geraucht, möglichst schnell konsumieren zu können und eben nicht mit einer Registrierung, bis man in einem Konsumraum dann tatsächlich ist.
Wie kommt dieser Raum, den Sie benennen und der ja dann in der Nähe eigentlich des Bahnhofs sein muss, wie kommt der bei den Anwohnern an?
Ich denke mal, also zumindest die Gespräche, wir führen ja sehr intensive Gespräche auch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Und es ist auch so, dass der größte Teil der Menschen zu mir kommt und sagt, wir müssen diesen Menschen helfen. Das ist der eigentliche Ansatz. Das bildet sich nicht unbedingt in der Medienberichterstattung so ab, aber die meisten kommen, sagen, wir müssen denen helfen. Und natürlich kommt es letztendlich auf den Standort an, wo wir das planen. Aber auch da achten wir darauf, dass es ein Standort ist, wo wir tatsächlich Drogensüchtige auch hingelenkt bekommen und wo wir möglichst wenig Berührungspunkte mit der Nachbarschaft haben.
Lassen Sie uns noch ein bisschen über Drogen auch als Geschäft reden. Sie haben gerade von dem Frankfurter Weg gesprochen. Es gibt ja auch sozusagen das Züricher Modell, das Sie ja auch präferieren. Das heißt, man möchte den offenen Drogenkonsum von der Straße in Einrichtungen verlagern. Das will man in Zürich machen, dass man dort in bestimmten Einrichtungen eben Crack und Heroin konsumieren kann, damit die Dealer eben keine Geschäftsgrundlage mehr haben. Die die Polizei macht da auch mit? Auch in Frankfurt möglich?
Also es ist ja jetzt schon möglich. Also wir haben ja Konsumräume, wo Menschen ihre Drogen konsumieren können. Das ist nicht unter guten hygienischen Bedingungen. Das ist jetzt auch schon möglich. Was in Frankfurt nicht möglich ist, im Gegensatz zu Zürich, zu in der Schweiz, ist, dass es den Kleinsthandel oder auch Ameisenhandel genannt in den Einrichtungen geben darf. Das ist rechtlich nicht möglich. In der Schweiz ist das toleriert, also bewusst toleriert. Das geht in Frankfurt nicht. Wenn das passieren würde, würden sich die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter strafbar machen, wenn sie das zulassen. Und das geht natürlich nicht. Insofern haben wir in Deutschland noch nicht die rechtliche Grundlage, um das auch zu dürfen.
Also wir haben keine rechtliche Grundlage, aber ich meine, wir haben es ja eben schon an dem Beispiel, das wir auch gesendet haben, gesehen. In Berlin, in Hamburg ist es ähnlich, bei Ihnen in Frankfurt. Muss man sich da vielleicht nicht zusammentun, um eben genauso etwas zu ändern? Eine gesetzliche Grundlage, wäre das ein Weg?
Unbedingt ist das ein Weg. Wir werden auch in Frankfurt zum Ende des Jahres eine, ich nenne es mal jetzt populistisch, Crack-Konferenz halten und auch bundesweit einladen, um genau diese Vernetzung hinzubekommen. Ich kann aber auch sagen, dass meine Gespräche, die ich jetzt mit Minister Lauterbach hatte zu diesem Thema, sehr vielversprechend waren und wir auch in guten Kontakt sind mit dem Bundesministerium, weil wir einfach das ein oder andere Modellprojekt brauchen und auch die Erlaubnis dazu als Grundlage, um zu sehen, was brauchen wir tatsächlich, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Ich will aber auch noch sagen, die schwerstkranken Menschen sind nicht das primäre Problem. Das Grundproblem ist tatsächlich die Riesenmenge an illegalen Drogen auf unseren Straßen. Das ist in Frankfurt so, das ist auch in anderen Großstädten so. Und da wird immer gefordert, dass die Kommunen die Versorgung von diesen drogenkranken Menschen verbessern müssen. Aber das muss auch sein. Das will ich auch tun. Aber tatsächlich müssten die Länder und der Bund auch dafür sorgen, dass unsere Städte nicht mit Drogen überschwemmt werden.
Vielen Dank, Elke Feutel. Sie ist in Frankfurt am Main Dezernentin für Soziales und Gesundheit. Schönen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.